Hallo zusammen.
Als ich noch ein Kind war, fuhren wir in den Osterferien oft an die Nordsee. Natürlich war es noch viel zu kalt, um ins Wasser zu gehen, aber das Meer hatte eine starke Anziehungskraft auf uns Kinder und so dachten wir uns ein Spiel aus. Wir liefen in unseren Gummistiefeln bis an den Wasserrand und wenn dann die Wellen heranrollten, liefen wir schreiend davon. Wen eine Welle erwischte, der hatte verloren. Natürlich waren wir manchmal nicht schnell genug und wenn dann das Wasser in unsere Gummistiefel geschwappt war, mussten wir mit tropfnassen Socken und eiskalten Füßen nach Hause laufen, aber das war es auf jeden Fall wert gewesen. Jetzt, wo wir erwachsen sind, rollen immer noch unablässig Wellen in unserem Leben heran. Wir versuchen, sie zu vermeiden und vor ihnen zu fliehen, aber manchmal erwischt uns doch die ein oder andere Welle und lässt uns durchnässt und verfroren zurück. Und manchmal ist die Flut in unserem Leben so stark, dass die Kraft der Wellen uns unter Wasser drückt und wir das Gefühl haben, keine Luft mehr zu bekommen und zu ersticken. Weit über uns, oben am Himmel, oberhalb der Wasseroberfläche, ist das wärmende Sonnenlicht. Aber wir sind tief unten, dort, wo es kalt und dunkel ist. Diese Corona-Zeit, in der wir uns befinden, ist so eine Welle, bei der wir manchmal denken, dass sie nie wieder aufhört. Aber jeder von uns hat auch mit seinen ganz persönlichen Wellen zu kämpfen, manchmal mit vielen verschiedenen gleichzeitig. Vielleicht fängt es ganz harmlos an. Da rollt so eine Welle in deinem Leben heran und durchnässt dich von oben bis unten und da stehst du zähneklappernd und denkst, was für ein doofer Tag. Hoffentlich ist er bald vorbei. Irgendwie muss ich da jetzt durch. Morgen wird es besser. Und du wünschst dir von ganzem Herzen den Abend herbei, wo du bei einer Tüte Chips vor dem Fernseher den ganzen Tag vergessen kannst. Aber am nächsten Tag wird es nicht besser. Es rollen neue Wellen heran, größere und stärkere Wellen. Und du sehnst dich nach dem Wochenende, wenn du endlich diese schlimme Woche hinter dir lassen kannst und zur Ruhe kommen kannst. Vielleicht schaffst du es ja auch einen Moment lang, deinen Körper zur Ruhe zu bringen. Aber deine Gedanken wollen einfach keine Ruhe geben. Und die nächste Woche? Die nächste Woche wird auch nicht besser. Dein normaler Alltag scheint plötzlich Luxus für dich geworden zu sein. Ein Ereignis jagt das nächste und fordert deine ganze Kraft. Und du weißt überhaupt nicht, welche Aufgabe du zuerst anfassen und erfüllen sollst. Das, was dich da überrollt, lässt dir überhaupt keine Zeit, wieder aufzustehen und nach Luft zu schnappen. Und zum ersten Mal kommt dir der Gedanke, dass du vielleicht gerade dabei bist, in diesem tosenden Meer um dich herum zu ertrinken. Genauso ging es mir in den letzten Wochen. Eine Welle jagte die andere und ich stand mit geballten Fäusten davor und bestürmte Gott mit Gebeten, bitte gib mir mein normales Leben zurück, betete ich. Aber die Wellen hörten nicht auf und wurden immer stärker. In dieser Zeit sind mir zwei Sachen sehr wichtig geworden. Das erste ist die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht ist es für euch ein bisschen komisch, jetzt im Februar über die Weihnachtsgeschichte nachzudenken. Irgendwie haben wir das ja alles schon längst hinter uns gelassen. Aber ich muss dich was fragen, ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal beim Vorlesen dieser Weihnachtsgeschichte voll konzentriert und mit ganzem Herzen zugehört? Seit meiner Kindheit ist es so, dass wir vor der Bescherung die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann denke ich jedes Mal, kenne ich doch schon. Ich nehme mir ein Plätzchen, lehne mich zurück und während so die Worte aus dem Lukas-Evangelium als angenehmes Hintergrundgeräusch vor sich hin plätschern, denke ich darüber nach, was die Kinder wohl zu den Weihnachtsgeschenken sagen werden und wann der beste Zeitpunkt ist, um den Kartoffelsalat aus dem Kühlschrank zu holen. Im letzten Jahr gab es an Heiligabend bei uns zu Hause eine Rebellion. Ein wildes Protestgeschrei von den Kindern, die meinten, wir sollen doch endlich mal mit dem Vorlesen dieser Weihnachtsgeschichte aufhören. Das wäre ja so langweilig. Die würden sie längst auswendig kennen. Natürlich haben wir sie trotzdem gelesen, denn Tradition ist schließlich Tradition. Aber weil die Kinder so rebelliert haben, habe ich im letzten Jahr aus lauter Trotz einmal ganz bewusst zugehört. Und zum ersten Mal seit langem dieser Geschichte erlaubt, an meinen Ohren vorbei bis zu meinem Herzen vorzudringen. Dabei ist mir bewusst geworden, die Menschen in dieser Geschichte haben alle mit ihren ganz persönlichen Flutwellen zu kämpfen. Genauso wie wir auch. Da ist zum einen Maria, die von Gottes Engel erfahren hatte, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen sollte. Und als es dann soweit war, stand sie in einer fremden Stadt, ohne Unterkunft und ohne Hilfe. Wie fühlte sich die junge Frau in diesem Moment? Da hatte sie den wichtigsten Auftrag der ganzen Geschichte von Gott entgegengenommen, seinen Sohn auf die Welt zu bringen. Und jetzt sah es so aus, als sollte sie ihn auf der Straße entbinden. Hatte sie in dem Moment das Gefühl, dass Gott noch alles unter Kontrolle hatte? Oder fühlte sie sich von unzähligen Flutwellen überrollt, der Erschöpfung nach der langen Reise, den ersten Wehen, einem aufgeregten Josef, der hektisch von Haustür zu Haustür lief und überall anklopfte, der Abwesenheit einer kompetenten Hebamme, dass keine Freundin an ihrer Seite war, die ihr liebevoll beistehen konnte, dass es keinen Raum gab, in dem sie entbinden konnte, ohne von allen beobachtet zu werden. Und vielleicht die heftigste Welle überhaupt, dass Gott sie in der schwersten Stunde ihres Lebens anscheinend im Stich lässt. Und dann Josef, ihr Mann, der sich in diesem Moment als Familienvater wie ein Versager vorkommen musste, weil er nicht in der Lage war, eine Unterkunft zu finden und seiner Frau nichts Besseres bieten konnte als einen ärmlichen Stall. Mit wie viel Stress und wie vielen Zweifeln hatte er wohl in dieser Nacht zu kämpfen. Aber das, was mich am meisten berührt hat, ist die Geschichte der Hirten. Die Hirten galten damals als Ausgestoßene der Gesellschaft, als Unreine, die keine Synagoge und keinen Gottesdienst besuchen durften. Egal, wie sehr sie sich nach Gott und nach der Nähe von anderen Menschen sehnten, sie blieben in ihrem Lockdown vor den Stadttoren und konnten nichts daran ändern. Und ich frage mich, ob sie sich gefragt haben, warum Gott das so zulässt. Gott, der im Psalm 23 als liebevoller und fürsorglicher Hirte beschrieben wird, warum stößt er ausgerechnet die richtigen Hirten zurück und lässt sie nicht zu sich kommen? Die Flutwellen in dieser dunklen Bethlehemer Nacht lassen die Menschen frierend und erschöpft, verwirrt und ängstlich zurück. Und dann kommt Gott. Er kommt immer. Er findet immer einen Weg zu uns. Er lässt Maria erst einmal zur Ruhe kommen, auch wenn es nur in einem Stall ist. Und sie muss seinen Sohn nicht auf der Straße entbinden. Und sein Sohn kommt wohlbehalten auf diese Welt, trotz der hygienischen Umstände in einem Stall und trotz der Abwesenheit einer Hebamme. Und er gibt Josef seine Würde als Familienvater zurück, indem er ihm ein paar Tage später einen Engel im Traum erscheinen lässt, der ihn dazu auffordert, mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen. Und Josef, der diesem Engel gehorcht, sorgt für seinen sofortigen Aufbruch dafür, dass das Baby vor dem zornigen König Herodes bewahrt wird. Und er kommt zu den Hirten. Die Hirten, die als Unreine nie einen Gottesdienst im Tempel besuchen konnten, bekommen in dieser Nacht auf den Feldern vor der Stadt ihren ganz eigenen Gottesdienst. Der größte und tollste Gottesdienst, der je gefeiert wurde. Mit der Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott loben. So steht es bei Luther. Was muss das für ein Anblick gewesen sein? Konnten sie jetzt noch denken, dass sie Gott nicht wichtig waren? In der ganzen Dunkelheit, Verzweiflung und Einsamkeit dieser Welt findet Gott einen Weg zu uns Menschen. Das Zweite, was mir in den letzten Wochen sehr wichtig geworden ist, entstand durch etwas, was ich in einem Buch über Mikroorganismen im Meer gelesen habe. Diese Mikroorganismen, kleine einzellige Algen, erzeugen ein ganz besonderes Phänomen. Sie erzeugen das sogenannte Meeresleuchten. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Und was das Ganze mit der Weihnachtsgeschichte und mit unseren persönlichen Wellen zu tun hat, das erzähle ich euch später. Die Verursacher dieses Meeresleuchtens, diese kleinen Algen, heißen Dinoflagellaten. Werden aber auch Glühwürmchen der Meere genannt, was ich persönlich viel schöner und auch viel passender finde. Sie tanken tagsüber das Sonnenlicht auf, dadurch sind sie nachts in der Lage zu leuchten. Aber sie sind so winzig, dass ihr Leuchten für uns als Menschen nur dann sichtbar ist, wenn sie in einer großen Masse auftreten. Während die Glühwürmchen auf unseren Wiesen leuchten, um einen Partner zu finden, dient das Leuchten der Meeresalgen hauptsächlich zu ihrem Schutz. Denn sie haben weder Zähne noch Fäuste, um sich gegen ihre Fressfeinde zu wehren. Sie können sich auch nicht verstecken oder wegschwimmen und sind anscheinend schutzlos ihren Fressfeinden ausgeliefert und ein Spielball der Wellen, die sie mal hierhin und mal dorthin werfen. Aber ihr Schöpfer hat sie nicht schutzlos zurückgelassen. Ihre kleinen einzelligen Körper werden durch jede Bewegung, durch jeden Stoß von außen zum Leuchten gebracht, indem sie mit einer chemischen Reaktion darauf reagieren, die durch das Verformen der kleinen Zelle ausgelöst wird. Dabei können die Algen nicht unterscheiden, wer diese Bewegung auslöst. Sie leuchten also auch, wenn ein Mensch an ihnen vorbeischwimmt oder sie von einer Welle erfasst worden sind. Wenn unser Leben von Wellen erfasst und verformt wird und unser Leuchten nur noch ein schwaches Glimmen ist, wird es Zeit, dass wir uns an die Weihnachtsgeschichte erinnern. Wir sind nicht alleine in unserer Dunkelheit und in dem tosenden Meer um uns herum. Gott liebt uns. Er kommt zu uns. Er findet immer einen Weg zu uns. So wie das leuchtende Meerwasser überall hin seinen Weg findet. In die schmalsten Felsspalten, in kleine Buchten und in dunkle Klippenhöhlen. So findet Gott immer einen Weg zu uns. Die Wellen, die tosend heranrollen und am Rand unseres Lebens brechen und drohen, alles mitzureißen, tragen auch immer das Leuchten und Gottes Licht mit heran. Er begegnet dir in den dunklen, einsamen Stunden deines Lebens und erhält deinen Kopf über Wasser, wenn du denkst, dass du ertrinken musst. Er sagt zu dir in Jesaja 43, Vers 1 bis 2, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Gott lässt dich nicht ertrinken, egal wie hoch die Wellen in deinem Leben sind. Du bist sein Kind. Er findet dich nicht nur in deiner Dunkelheit, er findet auch einen Weg für dich, auf dem du gehen kannst. Er bahnt dir diesen Weg durch dein ganz persönliches Meer, so wie er dem Volk Israel einen Weg durch das Meer gebahnt hat. In Jesaja 43, Vers 15 bis 16 steht: Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht. Die Bibel ist voll von unglaublichen und scheinbar unmöglichen Wegen, die Gott mit Menschen gegangen ist. Da, wo wir nur Wellen sehen und uns überhaupt gar keinen Weg vorstellen können, kann Gott sehr wohl das dunkle Meer um dich herum zum Leuchten bringen und dir einen Weg hindurch bahnen. Warum das so ist, steht in Jesaja 55, Vers 8 bis 12. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Einige von euch wissen, dass mein Vater sich vor einiger Zeit vom Glauben abgewandt hat. Nach langer Krankheit, mit vielen Operationen und starken Schmerzen und nachdem meine Mutter an Alzheimer erkrankt war, wollte er nichts mehr mit einem Gott zu tun haben, der so etwas zulässt. Er konnte nicht mehr an einen Gott glauben, der Menschen, die an den Glauben nicht vor so etwas Schlimmem wie Alzheimer bewahrt. Zahlreiche Flutwellen hatten sein Leben mit sich gerissen und in ein dunkles Loch geschleudert. Ich wollte das nicht akzeptieren. Es musste doch irgendetwas geben, mit dem man ihn dort wieder herausholen konnte. Ich betete und ich weiß, dass viele von euch auch mitgebetet haben. Wir führten Gespräche bei Kaffee und Kuchen. Ich stellte den Kontakt zu einem Seelsorger her und schleppte zahlreiche christliche Bücher bei ihm an. Ich lud ihn zu einem unserer Gottesdienste ein, in der Hoffnung, dass irgendetwas ihn dazu bringen konnte, seine Entscheidung gegen Gott zurückzunehmen. Viele andere Christen besuchten ihn, riefen ihn an oder schrieben ihm Briefe, aber alles, wirklich alles schien von ihm abzuprallen. Sein Anruf kam an einem eiskalten Dezembermorgen kurz vor Weihnachten, als ich auf dem Weg zur Arbeit gerade frierend auf dem Bahnsteig stand. Ich muss dir etwas erzählen, sagte er mit atemloser Stimme. Ich habe gestern deine Mutter im Pflegeheim besucht. Wir saßen in ihrem Zimmer und auf einmal wurde sie ganz ruhig und sehr ernst, hob ihren Kopf und sah mich an und sagte, hör mir zu, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich möchte nicht, dass du deinen Glauben ablegst. Verwirrt nahm ich das Handy vom Ohr und starrte es ungläubig an. Meine Mutter hat Pflegegrad 4 und fortgeschrittenen Alzheimer. Die meisten ihrer Sätze enden nach drei Worten und machen ganz oft gar keinen Sinn. Hallo, sagte er, bist du noch da? Weißt du, es hat mich tief beeindruckt. Ich lese jetzt wieder in meinem Andachtsbuch. Mir liefen die Tränen über das Gesicht. Es hat mich auch tief beeindruckt. Natürlich, meine Mutter war von Anfang an der einzige Mensch gewesen, auf den er hören würde. Sie war immer diejenige gewesen, bei der er sich im Glauben orientiert hat. Die für ihn die Orientierung in allen Glaubensfragen war. Ich hatte versucht, gegen die Flutwellen in seinem Leben anzurudern. Ich wollte ihn so gerne im Himmel dabei haben. Ich wollte irgendetwas tun, damit er wieder an Gott glauben konnte. Und dann hatte sich Gott in seiner Dunkelheit ihm zugewandt und hatte den einzigen Mensch, auf den er hören würde, zum Reden gebracht, nur um ihn zu retten. Gott findet immer einen Weg in unsere ganz persönliche Nacht. Er hat die Kontrolle, wo wir sie längst verloren haben. Er bereitet uns einen Weg, wo wir überhaupt gar keinen Weg mehr sehen können. Egal, wie viele Wellen in meinem Leben heranrollen, mein Gott hat die Kontrolle und er regiert immer noch auf seinem Thron. Ich würde sehr gerne mit euch beten. Herr, manchmal passieren in unserem Leben schlimme Dinge, die uns unsere ganze Kraft rauben. Und in dieser Zeit fühlt es sich für uns so an, als würden wir von einer starken Welle überrollt. Eine Welle, die uns unter Wasser drückt, bis wir keine Luft mehr bekommen. Aber wir sind deine Kinder und du lässt uns nicht ertrinken. Du findest einen Weg zu uns in unsere Nacht und erhältst sie mit deinem Licht. Eine Sorte der leuchtenden Meeresalgen heißt Noctiluca miliaris, das bedeutet Nachtlaternchen. Das finde ich sehr schön. Und ich bitte dich, dass du meine Nachtlaterne bist. So wie du damals die Nacht und die Isolation der Hirten durchbrochen hast, durchbrichst du immer wieder meine Nacht und sagst zu mir, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich finde immer einen Weg für dich, für mich ist nichts unmöglich. Und Herr, ich danke dir, dass du mein Leben immer wieder mit deiner Zuversicht neu füllst. Amen.